Wir sehen eine Ausweitung des strafenden Staats, eine Aufblähung des strafenden Staats, wo es immer mehr darum geht, irgendwie verarmte Massen eigentlich zu kontrollieren und zu kriminalisieren. Wir sehen das an dem Anstieg von Gefängnispopulationen. Wir sehen das in der Massentötung und dem Massenmord auf dem Mittelmeer oder auch anderen Grenzregimen oder der Funktion von Grenzregimen. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, was ist die Funktion von diesen strafenden Institutionen in der gegenwärtigen Konjunktur des Kapitalismus?
Herzlich willkommen bei What's Left, dem linken Podcast zur US-Wahl. Eine Koproduktion der Schweizer Wochenzeitung WOTS und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Mein Name ist Lukas Hermsmeier, ich arbeite als freier Journalist in New York und ich werde bis November mit verschiedenen Gästen über die dringendsten Themen dieses Landes sprechen. Die Black Lives Matter-Bewegung nahm im Sommer 2013 ihren Lauf. Auslöser damals war der Freispruch eines Mannes in Florida, der einen schwarzen Jugendlichen erschossen hatte, Trayvon Martin. Es war eine eigentlich harmlose Interaktion, die tödlich endete. Und genau das passiert in den USA viel zu oft. Black Lives Matter war zunächst ein Hashtag, wuchs aber schnell zu einer Bewegung auf der Straße gegen die Gewalt an schwarzen Menschen, vor allem auch gegen staatliche Gewalt. In den USA werden jedes Jahr im Schnitt rund 1000 Menschen von der Polizei getötet. Zudem sitzen in diesem Land knapp 2 Millionen im Gefängnis. Auch hier sind schwarze Menschen überproportional vertreten. Doch wo steht Black Lives Matter heute, über 10 Jahre nach dem Start? Wie sehen die lokalen Kämpfe aus? Wie die internationale Vernetzung? Und welche Rolle spielt die Bewegung im laufenden Wahlkampf? Darüber spreche ich mit der Sozialwissenschaftlerin und Autorin Vanessa Thompson. Sie forscht und lehrt an der Queen's University in Kingston, Kanada, und zwar im Bereich der Black Studies. Vanessa hat zusammen mit Daniel Leuk den Sammelband Abolitionismus herausgegeben. Mit Abolitionismus ist sowohl ein theoretischer Ansatz gemeint, als auch eine Bewegung, die sich für die Überwindung staatlicher Gewaltinstitutionen wie Gefängnis und Polizei einsetzt. Vanessa gehörte außerdem zu den Organisatorinnen der ersten internationalen Abolitionismus-Konferenz in Deutschland, die im Sommer 2023 in Hamburg stattfand. Sie ist also beides, Praktikerin und Theoretikerin. Hier kommt Vanessa Thompson. Liebe Vanessa, willkommen zum Podcast.
Dankeschön für die Einladung.
Vanessa, wir sprechen heute über Black Lives Matter, eine Bewegung, die 2013, 2014 ihren Lauf genommen hat und sich in diesen grob 10 Jahren in sehr verschiedene Richtungen entwickelt hat. Also ein Slogan bis heute, den man auf Protesten hört, aber auch ein Slogan, den konservative Politiker, Unternehmen benutzen und vereinnahmen. Ein Slogan, der zum Teil für radikale Forderungen wie die Abschaffung des Strafstaates steht, zum Teil aber auch von Leuten mit einer neoliberalen Marke assoziiert wird. Mich würde am Anfang interessieren, Vanessa, wie du diesen Begriff benutzt und was Black Lives Matter nach 10 Jahren Bewegung eigentlich für dich bedeutet.
Ja, danke. Ich glaube, es ist zuallererst mal wirklich wichtig zu sagen, ne, dass die Entstehungsgeschichte von BLM, Black Lives Matter, natürlich weiter zurückgeht. Du hast es gerade schon gesagt, 2013 Ermordung von Trayvon Martin, aber dann auch 2014 Ermordung von Michael Brown, Ferguson Rebellions, Ermordung von Eric Garner in New York City. Und ich glaube, wir haben da schon bei den Protesten gesehen, dass wir es mit einer sehr, sehr heterogenen Bewegung zu tun haben. Wir hatten auf der einen Seite ganz langjährige, schwarze, radikale, antikapitalistische Formationen auf der Straße. Wir hatten irgendwie jüngere Gruppen, die man vielleicht irgendwie politisch nochmal als Linksliberaler irgendwie verorten könnte. Also diese Massenbewegung, die ja in der Geschichte der USA, aber auch in der Geschichte des Antirassismus die global größte Bewegung war, war natürlich von Beginn an sehr, sehr heterogen. Und ich glaube, über diese Heterogenität lassen sich diese unterschiedlichen Ausformungen auch ein bisschen erklären. Und für viele so radikale auch Aktivistinnen und Organizer ging es vor allem auch darum, da reinzugehen und versuchen, politisch nochmal zu mobilisieren im Rahmen der Bewegung selbst. Wir können dann nochmal drüber sprechen, weitergehend, was das für Effekte hatte, was da auch Gewinne waren, sozusagen irgendwie Wins, gerade aus so einer abolitionistischen Perspektive. Aber ich glaube, es ist eher wirklich erst nochmal wichtig zu sagen, dass von Anfang an die Bewegung eigentlich so ein bisschen zwischen einer radikalen Kritik an dem Verhältnis von Kapitalismus und Rassismus und einer philoanthrokapitalistischen Tendenzen oder Dimensionen eigentlich changierte. Und dieses Spannungsverhältnis, das ist natürlich irgendwie total sich gut anknüpfen lässt in eine Vermarktungsstrategie, ja, in eine antirassistisch-liberale oder ne, Leute wie Cedric Johnson, der ein sehr gutes Buch darüber geschrieben hat, würde das vor allem als eine Form des Racial Liberalism, also als eine Form des antirassistischen Liberalismus sehen, ja. Und das hat natürlich damit zu tun, dass auf der einen Seite Black Lives Matter selber dann schwarz sein als eine krasse Homogenität gesehen wird, die zum Beispiel nicht sich unterscheidet mit Bezug auf Klasseninteressen, sondern einfach so, dass sich das gut einreihen lässt auch in schwarze Eliteverständnisse oder so. Und dass es natürlich eine Vermarktungsstrategie auch sein kann für die Erschließung auch schwarzer Mittelklasse, größere Kooperationen, Konzerne etc. Und das haben wir dann auch gesehen, ja, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann haben wir gesehen, dass unterschiedliche große Tech-Konzerne wie irgendwie Apple, Amazon oder Google nicht nur Black Lives Matter Statements von sich gegeben haben, sondern also ganz viel Geld in die Etablierung von Antidiskriminierungsbeauftragten irgendwie gesteckt haben. Ja. Wir haben das auch natürlich auf der europäischen Ebene gesehen. Ich meine, darüber können wir auch noch mal sprechen, was das eigentlich im Rahmen von Europa hieß. Ne? Es kamen auch Black Lives Matter Statements von der Europäischen Union. Und da lässt sich natürlich zeigen, die natürlich auf dem Mittelmeer massig irgendwie schwarze Leben nicht ausschließlich, aber schon hauptsächlich irgendwie dem Massenmord irgendwie zuführt. Ja. Und gleichzeitig, ne, gerade bei diesen Konzernen lässt sich das halt sehr gut zeigen. Ja, Konzerne, die massenhaft ausbeuten, die ihre ArbeiterInnen für Organisierung und Unionizen irgendwie bestrafen und gleichzeitig irgendwie so einem liberalen Antirassismus oder diesem liberalen Black Lives Matter irgendwie anhaften. Das heißt, Black Lives Matter an sich, auch der Slogan, steht noch nicht für eine radikale Politik.
Mhm.
Und gleichzeitig ließ sich da schon auch was wenden, weil das eben so eine heterogene Bewegung und so eine heterogene Formation war, die natürlich auch eine neue Generation von jungen Aktivistinnen maßgeblich politisiert hat.
Ich verstehe dich also so richtig, dass man, wenn man den Begriff benutzt oder hört, dass man zumindest sich damit beschäftigen muss, was damit gemeint ist. Wenn es um die Bewegung geht, die Bewegung auf der Straße, könntest du zusammenfassen, ist das möglich zu sagen, wie sich die Bewegung seit 2013 entwickelt und auch verändert hat in diesen 10 Jahren?
Ja, also ich denke, genau, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu gucken, was meinen Menschen damit, ja. Und oft wird ja beispielsweise auch gesagt, okay, also dann kommt dieser Gründungsmythos dann ins Spiel irgendwie, gegründet von 3 schwarzen Frauen. Ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, Hashtags machen noch keine Bewegung, ja, bloß weil 3 schwarze Frauen, und es ist ja auch dann nochmal wichtig, zu sehen, ne, wie wurde auch beispielsweise wurden diese Kämpfe in so eine NGO gegossen, die selber dann auch von lokalen Chapters auch kritisiert wurde. Also dieses Spannungsverhältnis, was ich gerade auch beschrieben habe, zeigt sich auch alleine in den Black Lives Matter Chapters und dem Network, also für alle, die da ein bisschen nochmal genauer nachschauen wollen. Das heißt, es ist total wichtig zu gucken, was meinen Leute damit erstmal so, okay, Black Lives Matter heißt jetzt irgendwie, wir wollen die erste schwarze Professur an der Uni oder wir wollen irgendwie in die Kulturbetriebe rein oder wir wollen irgendwie die Barrieren, also wir wollen uns praktisch integrieren, so, ne, in irgendwie auch liberal-demokratische Institutionen, oder wollen wir eigentlich was viel weiteres, radikaleres damit, wo es wirklich auch nochmal um eine radikale Kritik der bestehenden Verhältnisse geht. Das ist von Anfang an ein Problem gewesen. Man kann sagen, Problem, ja, definitiv ein Problem aufgrund dieser Heterogenität. Aber ich glaube, was sich nochmal dann 10 Jahre später jetzt einfach zeigt, ist, dass sich diese Tendenzen natürlich extrem auch herauskristallisiert haben, nochmal stärker.
Mhm.
Aber auch mit Bezug auf radikale Politisierung. Also gewisse Fraktionen, wenn man so will, die auch schon bei Black Lives Matter 2013/14 sehr aktiv waren, haben es eben auch geschafft, radikale Forderungen und eine radikale Politik auf die Agenda zu setzen. Zumindest mit Bezug auf Massenbewegung.
Könntest du da ein Beispiel nennen?
Also ein Beispiel wäre natürlich die Kämpfe gegen Cop City.
Genau.
In Atlanta, ne? Weil das geht Weil da zeigt sich zum Beispiel, dass es gar nicht irgendwie um, ja, wir wollen softeres Policing oder wir wollen irgendwie eine Reform gewisser Polizeistrategien, die da jetzt trainiert werden wollen, sondern nein, wir wollen kein Cop City für alle, die das zum ersten Mal jetzt hören. Cop City ist ein massives Trainingscenter, Ausbildungscenter, was auf den Belloni-Wäldern, die in der Nähe da von Atlanta sind, vor allem eigentlich lokalisiert auch in einem schwarzen ArbeiterInnenviertel gebaut werden. Also das heißt, es geht auch hier um die Rodung von Wäldern. Es hat auch eine starke ökologische Perspektive. Und dahin gebaut werden soll ein massives Trainingscenter, was für nicht nur für eine überbordende Polizeigewalt steht, sondern für eine weitere Militarisierung der Polizei, aber auch für eine weitere internationale militärische Aufstellung von Polizeitrainings. Ne? Also da sollen international, sollen da Polizeieinheiten auch aus anderen Ländern, unter anderem auch aus Israel, ausgebildet werden. Es soll zu einem Wissensaustausch irgendwie kommen. Es geht massiv um auch nochmal technologische Aufrüstung mit Bezug auf dieses Trainingscenter. Und es steht, glaube ich, auch noch mal ganz exemplarisch für die zunehmende Versicherheitlichung der Gesellschaft.
Ja.
Also gerade in den USA, ne, wo Armut und Prekarität zunehmend über Versicherheitlichung und Strafe eigentlich gemanagt wird. Die Gruppen haben jetzt angefangen, ganz stark gegen Cop City zu mobilisieren, über Besetzungen, über Massenmobilisierungen und haben natürlich auch die volle Hand des strafenden Staates abbekommen. Also es kommt zu massigen Anklagen und Verfahren, vor allem vor dem Hintergrund des sogenannten RICO-Gesetzes, was historisch ein Gesetz ist, was vor allem benutzt wurde, um sozialistische, anarchistische oder auch militante gewerkschaftliche Formationen zu kriminalisieren. Und also Cop City ist ein super Beispiel, um zu zeigen, dass die radikalen Forderungen, die älter sind als Black Lives Matter, aber durch Black Lives Matter auch noch mal in die Breite getragen worden sind, dass diese radikalen Forderungen auch aufgenommen worden sind und ein ganz wesentlicher Bestandteil politischer Kämpfe gegen den karzeralen Kapitalismus sind.
Also während die Bewegung gegen Cop City in Atlanta ein Beispiel wäre, wie ich dich jetzt verstehe, für lokale, vertiefte Organisierung gegen karzerale Strukturen. Gibt es auch noch eine Internationalisierung? Du hast sie eben schon angesprochen, die auch in Atlanta zum Teil zum Ausdruck kam, aber die sich auch in den letzten 10 Jahren nochmal neu entwickelt hat. Also, dass außerhalb der USA Menschen, linke Bewegungen auf diesen Begriff Bezug nehmen und das dann zum Teil sozusagen sich in Solidarität mit den Menschen in den USA, aber auch selbst daraus was Lokales machen. Was wäre da ein Beispiel? Ich denke natürlich unter anderem an die Konferenz, die du mitorganisiert hast im Sommer 2023 in Hamburg, wo ganz viele verschiedene Gruppen aus Deutschland und anderen Ländern zusammenkamen und darüber überlegt haben, wie würdest du so die Internationalisierung der Black Lives Matter Bewegung beschreiben? Was hat sich da getan?
Also ich denke zum einen, das ist ganz schön zu sehen, dass selbst die Stop Cop City Folks und Comrades total gut international vernetzt sind, weil sie wissen, dass das auch dass diese karzerale Institution, dieses Trainingscenter eine ganz internationale Dimension hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Es gibt keine lokalen Polizeistrategien oder Bestrafungsstrategien. Die sind zu verstehen auch in einem globalen Verhältnis, ja, weil polizeiliche Regime, Grenzregime, militärische Strategien etc. immer auch im transnationalen Austausch sich perfektionieren. Deswegen muss eine Bewegung auch international sein. Ich glaube, das ist irgendwie auch total wichtig. Das ist auch was, was die Abolitionistin Ruth Wilson Gilmer und viele andere immer wieder klar machen. Ich glaube, also zwei Dinge, glaube ich, sind hier wichtig. Zum einen hat seit 2020 vor allem noch mal eine stärkere Internationalisierung stattgefunden. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ganz schnell nach den Rebellionen in den USA auf eine gewisse Art und Weise sich auch in anderen Ländern, ne, also Europa, wir haben es in Afrika gesehen, Lateinamerika, es eben auch Massenproteste gab, die sich solidarisch gezeigt haben mit den Black Lives Matter Protesten in den USA und gleichzeitig auch eben auf die lokalen Verhältnisse Bezug genommen haben. Ja, also in Deutschland haben wir das ganz stark gesehen mit Protesten dann, in denen Christi Schwundeck aufgekommen ist, Uri Jalloh aufgekommen ist, viele weitere, die von der Polizei auch in Deutschland ermordet worden sind. Was Ähnliches können wir für Paris, Frankreich feststellen, Italien, Rom, weitere Städte, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, wenn wir an die Ensars-Bewegung denken, in Nigeria, ja, oder die Proteste in Kenia, die ja jetzt gerade wieder aufgeflammt sind, und die massiv überbordende Polizeigewalt dort auch. Das heißt, wir haben diesen internationalistischen Bezug sowieso schon im Rahmen der Proteste gesehen, wo Leute dann auch klargemacht haben, es gibt eine Verknüpfung. Auch wenn die Kontexte nicht dieselben sind, gibt es trotzdem eine Dimension der Bestrafung und der Kriminalisierung, ich würde sagen zunehmend von dem, was wir Surplus Humanity nennen können. Also es ist auch einzuordnen in eine gewisse kapitalistische Konjunktur, dass sich da radikal dagegen gestellt wird.
Könntest du kurz beschreiben, was du mit diesem Begriff meinst und warum der so zentral ist?
Ja, der ist, also ich glaube, beschreiben könnten wir es oder übersetzen könnten wir es mit irgendwie Menschen, die überflüssig gemacht werden für die Interessen des Kapitals. Und dass es in der gegenwärtigen Konjunktur des Kapitalismus auch zunehmend darum geht, äußerst prekär lebende Menschen oder eben überflüssig gemachte Menschen zu kontrollieren und zu managen durch Strafregime. Also was man auch als Bestrafung der Armut irgendwie diskutieren kann. Das muss natürlich betrachtet werden vor dem Hintergrund der Deindustrialisierung, also ne, so eine Restrukturierung des sozialen Wohlfahrtsstaats und eine Ausweitung des strafenden Staats, eine Aufblähung des strafenden Staats, wo es immer mehr darum geht, irgendwie verarmte Massen eigentlich zu kontrollieren und zu kriminalisieren. Wir sehen das an dem Anstieg von Gefängnispopulationen, wir sehen das in der Massentötung und dem Massenmord auf dem Mittelmeer oder auch anderen Grenzregime oder der Funktion von Grenzregime. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, was ist die Funktion von diesen strafenden Institutionen in der gegenwärtigen Konjunktur des Kapitalismus? Und genau, und ich glaube, das ist die eine Dimension der Internationalisierung. Leute haben das lokal auch in ihren jeweiligen Kontext übersetzt und versucht, darum zu mobilisieren, aber dann auch noch mal stärker transnationale Verbindungen zu schaffen. Und da war jetzt die Konferenz zum Beispiel wichtig, die wir letztes Jahr in Hamburg gemacht haben, weil es uns ganz wesentlich darum ging, einerseits zu zeigen, es gibt auch schon in Deutschland ganz lange abolitionistische Organisierungen. Abolitionismus ist nichts, was irgendwie aus den USA einfach nach Europa geschwappt ist, sondern diese Kritik, also erstmal historisch, dazu kann ich gleich noch mal was sagen, aber auch gegenwärtig gibt es abolitionistische Kämpfe, ob das jetzt gefängnisabolitionistische Kämpfe sind, ne, also Kämpfe von Gefängnisinsassen gegen die Gefängnisse, ob das die Antipsychiatriebewegung ist in Deutschland oder auch in weiteren Teilen Europas, aber ob das auch die No Border und die grenzabolitionistischen Bewegungen sind, die für eine Abschaffung von Lagern, für eine Abschaffung von Grenzen stehen. Auch das gibt es schon ganz lange in Europa. Und die Konferenz hat versucht, zum einen die Gruppen, die zu diesen jeweiligen Kristallisationspunkten arbeiten, Polizeikritik, Grenzkritik, Gefängniskritik, nochmal stärker in Beziehung zu bringen. Also ne, damit sich da nochmal stärker ausgetauscht werden kann, aber eben auch mit Bezug auf die internationale Dimension. Also wir hatten da Ruth Wilson Gilmore, Hasha Balia, Hakima Abbas und viele weitere langjährige abolitionistische Aktivistinnen, Intellektuelle, Scholar Activists versucht zusammenzubringen, um einfach nochmal stärker in den Austausch zu kommen zu dem Verhältnis von Abolitionismus und Internationalismus. Natürlich mit dem Fokus auf die Notwendigkeit, dass es eine abolitionistische Internationale braucht. Mhm.
Du hast schon jetzt mehrfach diesen Begriff benutzt, ihn auch schon in so Zwischensätzen gut erklärt, aber vielleicht könntest du noch mal so einen Schritt zurückgehen und ganz grob zu sagen, was da in der abolitionistischen Theorie und auch Praxis abgeschafft werden soll und was aufgebaut werden soll. Wirklich erstmal nur in so ein paar Sätzen, damit man nochmal das, ich glaube, es ist jetzt für die HörerInnen schon relativ klar, worum es geht, aber dass man das vielleicht nochmal, dass du das vielleicht nochmal so auf den Punkt bringst, worum es da eigentlich geht.
Also ich glaube, historisch ist es vielleicht erstmal zu dem Begriff, ja. Abolition oder Abolitionismus lässt sich natürlich mit Abschaffung übersetzen. Ich glaube, es macht aber mehr Sinn, das mit Aufhebung zu übersetzen. Und meint eine internationale Bewegung, historisch eine internationale Bewegung zur Aufhebung der kapitalistischen Verhältnisse, aus denen auch immer eine extraökonomische Gewalt entspringt. Und das ist schon mal wichtig. Das heißt, es geht gar nicht nur um die Aufhebung oder Abschaffung von Gefängnis, Grenze und Polizei, sondern es geht um die Verhältnisse, die eigentlich diese Institutionen erst hervorbringen und stützen.
Ja.
Und diese Bewegung, internationale Bewegung, geht natürlich sehr weit zurück. Die geht zurück auf die Kämpfe gegen den Plantagenkapitalismus, was auch hier nie nur eine US-Bewegung war, sondern die meisten krassesten Kämpfe gegen den Plantagenkapitalismus haben sowieso in europäischen Kolonien stattgefunden, Stichwort Haiti und andere. Und hatten auch immer eine Resonanz von europäischen ArbeiterInnen. Ja, also wenn wir an die Zuckerstreiks denken, die Solidarität oder die Solidarität von TextilarbeiterInnen in England oder so mit Bezug auf die Streiks in den auf den Plantagen. Also hier haben wir schon den Internationalismus. Und es geht wesentlich darum eigentlich die, es geht um Kampf um die gegen den Kapitalismus, gegen die kapitalistischen Verhältnisse, die natürlich auch sowas wie Sklaverei, Kolonialismus und die strafenden Institutionen oder die karzeralen Institutionen, aber eben auch die disziplinierenden Institutionen, die wir sonst als so vielleicht eher gute Institutionen begreifen, aufzuheben und gleichzeitig was radikal Neues zu schaffen. Und für Abolitionistinnen ist da nochmal, glaube ich, die Ebene der Gewalt ganz wichtig. Also einerseits zu gucken, dass das Kapitalismus gerade mit Bezug auf Überausbeutung oder weniger freie Arbeit immer über Gewalt operiert. Also deswegen ist dieser Bezug auf Sklaverei auch so wichtig. Und gleichzeitig aber eben auch geht es Abolitionistin auch nochmal sehr, sehr wesentlich darum zu sagen, es geht nicht nur um eine radikale Transformation unserer Produktionsweise, sondern es geht auch um eine radikale Transformation unserer Beziehungsweisen. Und ich glaube, ein letzter Punkt für Abolition oder Abolitionismus ist nochmal sehr wichtig, dass es auch nicht einfach darum geht zu sagen, wir streben jetzt etwas an, was eine Utopie irgendwie bedeutet, die außerhalb unserer Zeit liegt, sondern dass wir uns eigentlich beziehen können auf allgegenwärtige Experimente und Praktiken, die schon im Hier und Jetzt verankert sind. Also ein historisches Beispiel wären dann natürlich die Maroon-Formation oder die Quilombos, wo versklavte Menschen von den Plantagen geflohen sind und in den Hinterwäldern oder in verschiedenen Geografien versucht haben, neue Gesellschaftsformen aufzubauen.
Ja.
Die alternative Produktionsweisen, alternative Beziehungsweisen etc. erprobt haben. Und da ist natürlich auch sehr stark die Nähe zu sozialistischen und anarchistischen Projekten. Also einerseits mit der Kapitalismuskritik sowieso, aber ich denke auch mit dieser Formation von alternativen Lebensweisen und Lebensformen, die dann im Hier und Jetzt schon erprobt werden. Genau.
Die abolitionistische Bewegung fragt ja einerseits, wie könnten wir die Gesellschaft umstrukturieren, dass es die Polizei und die Gefängnisse gar nicht mehr geben muss, ist aber andererseits verklärt auch nicht, dass es natürlich dann weiterhin Konflikt und Gewalt gibt, sondern fragt, wie man damit anders umgehen kann. Was sind, auch da wieder vielleicht erstmal grob zusammengefasst, so alternative Modelle? Was könnte die Polizei und die Gefängnisse ersetzen und nicht ersetzen im Sinne von, dann haben wir einfach nur andere Strafstrukturen, sondern natürlich einen anderen Umgang mit Konflikt und Gewalt. Was wäre das?
Also ich glaube, zum einen ist natürlich wichtig, erstmal zu schauen, okay, wofür wird Polizei und Gefängnis überhaupt eingesetzt? Ja? Also wer ist eigentlich massiv in den Gefängnissen und wer wird eigentlich massiv poliziert? Und warum? Dann sehen wir, dass ganz viel irgendwie Eigentumsdelikte sind. Dann sehen wir, dass ganz viel eigentlich poverty-related Delikte sind. Ja, das heißt, der Kampf gegen Armut, wenn der an erster Stelle stehen würde, dann würde sich ganz viel mit Bezug auf Gefängnispopulation oder auch Polizieren nochmal ganz, ganz anders ausdrücken. Aber natürlich ist es schon so, dass auch einfach in Gefängnissen beispielsweise Leute sitzen, die ziemlich krassen Schaden angerichtet haben und Verletzungen angerichtet haben. Und aber auch da lässt sich zeigen, und das ist für Abolitionistinnen ganz wichtig, selbst diese Form der gewalttätigen Handlungen in einen größeren Kontext einzuordnen. Also oft ist es zum Beispiel so, dass selbst Menschen, die einfach ja krasse gewaltvolle Taten verübt haben, oft selbst einem Erfahrungshorizont haben, der selber ganz stark von struktureller Gewalt, manchmal auch von häuslicher Gewalt etc. geprägt ist. Ja, also das heißt, für Abolitionisten ist immer sehr wichtig, Gewalt nicht zu individualisieren, sondern sie strukturell einzuordnen. Das heißt natürlich dann, wenn wir an den strukturellen Verhältnissen und Faktoren was ändern, erst dann lässt sich mit Bezug auf Gewaltausübung auch was ändern. Weil was wir empirisch zum einen sehen, ist, dass Gefängnisse ja gar nichts bringen mit Bezug auf den Rückgang auch von Gewalttaten. Ja? Das heißt, Strafe ist gar nicht die Methode, auch empirisch gesehen, um Gewalthandlungen zu minimieren. Also das ist so ein empirisches, glaube ich, Argument, was ganz, ganz wichtig ist. Für unterschiedliche auch Gefängnisreformisten. Ich denke aber, also es gibt zwei Methoden oder zwei Ansätze, die in der abolitionistischen Bewegung sehr wichtig ist. Das sind zum einen Transformative Justice. Also dass es darum geht, wenn es zu Gewalthandlungen gekommen ist, nicht nur das auf einer interpersonellen Ebene zu klären. Der Täter-Opfer-Ausgleich ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Also zu sagen, was braucht überhaupt die Person, die Gewalt erfahren hat? Weil das liberal-demokratische Strafsystem setzt ja auch ganz stark erstmal auf die Bestrafung des sogenannten Täters. Und es steht weniger im Fokus, das, was eigentlich für die Person wichtig wäre, die Gewalt erfahren hat. Das ist ganz anders bei so unterschiedlichen Justice-Ansätzen, wo man erstmal schaut, okay, wie kann man diese Beziehung nicht unbedingt reparieren, aber wie kann man diese Beziehung jetzt gerade eigentlich wieder ausgleichen? Ja, also was wird auch gewünscht und wie kann man den Täter nochmal anders zur Verantwortung ziehen als über Strafe? Das ist so die, würde ich sagen, interpersonelle Ebene, wo dann teilweise auch Menschen mit einbezogen werden in diesen Prozess, weil es eben Community Accountability wäre da der Begriff, weil es bei Transformative Justice eben auch um eine Deindividualisierung von Gewalt geht. Ja? Also das heißt, dass Menschen auch nochmal verstehen, dass keine Gewalttat einfach nur zwischen zwei Personen stattfindet.
Ja.
Und dann geht es aber nochmal um die strukturellere Ebene zu sagen, okay, was brauchen Menschen überhaupt, denen Gewalt angetan wurde, aber auch die Gewalt ausgeübt haben? Also es geht überhaupt nicht darum, einfach die Verantwortung, also Menschen ihrer Verantwortung zu entziehen, sondern es geht darum, eher zu schauen, wie kann es überhaupt zu Gewalthandlungen kommen, unter welchen Bedingungen und inwiefern müssten wir die Bedingungen und die Verhältnisse verändern, damit Gewalthandlungen auch zurückgehen.
In den vergangenen 10 Jahren fanden also verschiedene Entwicklungen statt, wie Vanessa Thompson beschreibt. Zum einen hat sich auf lokaler Ebene die Opposition zu Polizei und Gefängnissen intensiviert, etwa in Atlanta im Kampf gegen Cop City. Zum anderen sind neue internationale Netzwerke entstanden. Ein Beispiel dafür wäre die von Vanessa mitorganisierte Abolitionismuskonferenz in Hamburg. Der radikale Flügel der Black Lives Matter-Bewegung spielt heute eine größere Rolle als noch 2013. Das hat allerdings auch die Gegenseite mobilisiert. Black Lives Matter wird von rechten Kräften dämonisiert und von liberalen Kräften vereinnahmt. Der What's Left-Podcast zu den US-Wahlen ist eine Koproduktion der Schweizer Wochenzeitung WOTS und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Beide Redaktionen haben Personal und Zeit investiert. Finanziert wird der Podcast vom Recherchierfonds ProWOTS. Wenn Sie mithelfen wollen, dass Projekte dieser Art auch in Zukunft umgesetzt werden können, spenden Sie auf provotz.ch und abonnieren Sie eine oder gleich beide Zeitungen. Du hast schon die sehr lange Geschichte der abolitionistischen Theorie und Praxis angesprochen, die Jahrhunderte zurückgeht, die sich so ab den 1970er Jahren dann nochmal intensiviert hat, auch durch Arbeit der Black Panthers, durch Gefängnisaufstände und so weiter. Ich würde sagen, wenn wir jetzt wieder etwas zurückgehen zu den letzten 10 Jahren, zu der Black Lives Matter Bewegung, dass so vor allem durch den Sommer 2020 abolitionistische Ideen doch mal ganz anders in den Mainstream gekommen sind. Damals ging es um den Mord an George Floyd in Minneapolis. Die New York Times hat mal geschrieben, dass in diesem Juni 2020 26 Millionen Menschen auf der Straße waren. Also es gab gigantische Proteste, es gab auch Ausschreitungen, es gab im Grunde stand dieser Sommer, so erlebe ich, habe ich ihn damals auch erlebt hier in New York, einfach unter diesem Gesichtspunkt, ja, alles ging um die Polizei, es ging um den Strafapparat, es ging darum um Gewalt an schwarzen Menschen. Wenn wir jetzt etwas vorspulen und jetzt einfach in die Gegenwart gehen, und natürlich ist in diesen Jahren sehr sehr viel passiert, aber ich würde schon festhalten, dass so die Forderungen damals, die in den Mainstream gekommen sind, Defund the Police, dass natürlich daraus sehr, sehr wenig geworden ist, auf landesweiter Ebene erst recht nicht. Ja, unter Joe Biden wurden mehr Polizisten eingestellt. Auch das Töten von schwarzen Menschen in den USA geht einfach weiter, ja, über 1000 pro Jahr. Wie würdest du so diese Entwicklung, dass so wenig aus diesen Forderungen geworden ist, erstmal so ganz grob betrachtet, wie würdest du das einschätzen? Hat es vor allem damit zu tun, dass sich da einfach ein rechter Backlash entwickelt hat, also dass Unternehmen, Politik, Polizeigewerkschaften sich zusammengetan haben und diese Bewegung unterdrückt hat? Hat es auch mit vielleicht Fehlern auf Seiten der Bewegung zu tun? Wie würdest du diese letzten Jahre einschätzen?
Ja, ich glaube, dass es natürlich auch vor dem Hintergrund Faschisierung zu verstehen ist. Ne? Also dieser Backlash ist, glaube ich, der hat ganz wesentlich damit zu tun, oder dass sich so viele dieser Forderungen nicht durchsetzen konnten, zum einen natürlich ganz wesentlich mit der globalen Konjunktur zu tun, in der wir leben. Also wir sehen global eine immer stärkende, eigentlich überbordende Militarisierung, als Teil auch dieser Faschisierung. Ich glaube, das ist total wichtig. Das können wir uns einfach anschauen mit Bezug auf Militärbudgets. Das können wir uns irgendwie anschauen mit Bezug auf die ewig weitergehende Fortress-Grenzgewalt, Grenzfaschismus. Also einfach diese absolute Abschattung, Militarisierung, aber natürlich auch die Polizierung nach innen. Und da ist es natürlich jetzt schwierig, die Bewegung dafür so verantwortlich zu machen, sowieso nicht. Aber ich glaube auch, dass das muss vor diesem Hintergrund gesehen werden, warum es so schwierig ist, gerade auch zu versuchen, irgendwie weiter für zumindest die radikalen Politiken von Black Lives Matter irgendwie einzustehen. Und zugleich ist, glaube ich, wichtig, sich nochmal zu überlegen, was die Bewegung hätte stärker verfolgen müssen. Also, und das sage ich, weil ich es schon wichtig finde, auch so bewegungspolitisch natürlich immer zu gucken, was muss man da auch im Sinne einer wohlwollenden Kritik irgendwie vielleicht nochmal überdenken. Und da lässt sich, glaube ich, Unterschiedliches zu sagen. Aber ich möchte zum einen, glaube ich, nochmal sagen, eine krassere Distanzierung von diesen Racial Liberalism-Ausformungen ist, glaube ich, wichtig. Und das auch zu benennen und das auch zu reflektieren.
Was meinst du damit, genau?
Also zum einen, dass wir, worüber wir anfänglich gesprochen haben, ne, dass es bestimmte auch Funktionen oder auch Forderungen im Rahmen von BLM gab und gibt, die einfach sich total gut integrieren lassen in die bestehenden Verhältnisse und für die Mehrheit schwarzer armen Massen, aber auch nicht schwarzer armen Massen und sogar weißen verarmter Menschen einfach verdammt wenig ändern. Ja? Also in dem Sinne muss man überlegen, was ist die klassenpolitische Dimension von Black Lives Matter? In Deutschland sehen wir das zum Beispiel, ne, dass wir müssen nur in den Literaturbetrieb gucken und sehen, wir sehen eine Diversifizierung von allen möglichen Sparten oder auch was ich jetzt zunehmend wahrscheinlich auch Elite, irgendwie Elitebesetzungen und what have you. Und das hat natürlich nichts zu tun mit der Lebensrealität oder der radikalen Veränderung von Bedingungen für schwarze ArbeiterInnen oder auch nicht schwarze ArbeiterInnen. Und ich glaube, das muss man sehr klar sagen. Therese Burbistelli nennt es den Anti-Racist Industrial Complex. Ich würde jetzt noch nicht von einem Industrial Complex sprechen, weil ich glaube, wir müssen ein bisschen gucken, wozu wir diesen Begriff wirklich verwenden. Aber dass der staatliche liberale Antirassismus natürlich auch auf BLM-Forderungen aufsetzen konnte. Und dass das auch auf eine gewisse Art und Weise beispielsweise sich dann Klasseninteresse gezeigt hat, auch mit Bezug auf schwarze Mittelklassen, das ist, glaube ich, total wichtig. Und das ist auch nichts Neues.
Vanessa, ganz kurz, so verstehe ich dich richtig, dass vielleicht jetzt eine Lehre aus 2020 sein sollte, könnte, dass die Bewegung sich noch klarer eben von der Vereinnahmung distanziert und sagt, was ihr dabei Amazon, wenn ihr irgendwie Black Lives Matter Slogan benutzt oder auch die demokratische Führungsriege, das hat mit unseren Forderungen nach einer Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse nichts zu tun. Also hätte es eine stärkere Abgrenzung geben müssen?
Genau, das denke ich schon. Ich glaube, es hätte eine stärkere Abgrenzung geben müssen und eine stärkere Hinwendung. Also bei den USA hat sich das ja dann auch nochmal mit Bezug auf einfach Auseinandersetzung mit der Demokratischen Partei beispielsweise gezeigt. Einerseits stärkere Abgrenzung, aber auch nach innen. Mhm. Stärker machen, weil ich glaube, es geht nicht nur um eine Kooptation, es gab auch unterschiedliche Interessen in der heterogenen Bewegung selbst.
Ja.
Ja, also, und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Das sehen wir bei ganz vielen sozialen Bewegungen. Wir haben das auch beim Civil Rights Movement gesehen. Auch da gab es ja ziemlich konforme Positionen. Und ich glaube, das ist auch so, ne, das ganze Ding nicht zu homogenisieren, sondern zu gucken, wie sind die Reibungskräfte, wie sind die Spannungsverhältnisse auch schon in der Bewegung selbst. Und dann der andere Punkt ist, glaube ich, also das ist so stärkere Abgrenzung zum Racial Neoliberalism oder zum Racial Liberalism zum einen. Und dann ist, glaube ich, noch die Frage, wie formulieren wir und erkämpfen wir die Objektive und Ziele innerhalb der radikalen Fraktion? Weil einerseits zu sagen, es geht ja nicht nur um Abschaffung von Polizei oder auch Gefängnis oder Grenzen, das könnte sich an dem Beispiel von Defund zum Beispiel vielleicht noch mal ganz gut erklären lassen, weil es ist eine wichtige Forderung, aber sie ist zugleich, glaube ich, muss man sie auch noch mal kritisch überdenken auf unterschiedlichen Ebenen. Also Defund kann zum einen natürlich heißen, oder beziehungsweise eine Fallstricke, die ich bei Defund sehe, ist, es geht nicht einfach nur darum, karzeralen Institutionen das Budget zu entziehen und das dann in die wohlfahrtsstaatlichen Institutionen irgendwie zu reinvestieren, weil selbst diese Institutionen haben disziplinierende Tendenzen. Wenn wir auch an, keine Ahnung, psychiatrische Krankenhäuser denken, wenn wir an die Sozialarbeit denken, ne, die selber ja auch disziplinierende Tendenzen und auch eine Geschichte der Disziplinierung hat und zugleich, also das heißt, es kann nicht einfach nur um diese Form von Umverteilung gehen. Oft wird Defund aber auch viel zu stark im nationalstaatlichen Rahmen gesehen. Ja? Mhm. Also es kann auch nicht einfach nur um ein Zurück zum Wohlfahrtsstaatskapitalismus gehen, der ja selber eingebettet ist in eine internationale Arbeitsteilung und in globale Ungleichheiten. Ja? Also where does actually the funds come from that you want to refund? Und dann glaube ich, also das auf internationalistischer zu denken. Und der letzte Punkt, und der ist mir ganz wichtig, ist nochmal wirklich die Frage, inwiefern waren auch zu der Zeit abolitionistische Claims und Forderungen radikaler universalisierbar. Und damit meine ich, es ist ein Unterschied, ob wir für Defund einstehen oder ob wir das direkt verknüpfen, auch nochmal expliziter mit Kämpfen für sozialen Wohnungsbau, nicht privatisierte Gesundheitsversorgung, öffentlich zugängliche Bildung, höhere Löhne für alle, die Entlohnung, also weißt du, die ganze Politisierung von Care-Arbeit, Bewegungsfreiheit, aber auch für eine Vergesellschaftung und gegen Mass Tax Giveaways, weißt du, also das ist von Corporations. Also das Ganze nochmal radikal universalisierbar zu machen, damit es nicht nur in erster Linie die Menschen angeht, die so stark von Kriminalisierung betroffen sind, sondern dass wir daraus eigentlich ein radikal universalistisches, abolitionistisches Prinzip von unten formulieren können. Weil ich glaube, das braucht es, diese radikale Universalisierung. Das gibt der Abolitionismus ja auch eigentlich her.
Ja.
Also das heißt, ich glaube, wir müssen diesen Punkt von Polizeikritik, Gefängniskritik, Grenzkritik viel stärker um eine soziale Frage formulieren.
Und ich gebe dir 100% recht, weil ich auch in den letzten Jahren schon erlebt habe, dass, mal abgesehen von den Bad Faith Actern, die einfach dieser Bewegung und diesen Forderungen ideologisch, politisch gegenstehen, gibt es schon Leute, die mit denen ich Gespräche hatte, die einfach von diesem Begriff, die fand in dem Sinne irritiert waren, dass sie nur die Kürzung da gesehen haben und nicht den Aufbau, nicht die Vergesellschaftung, nicht den Luxus für alle, der ja irgendwie oft mit dieser Vision kommt. Also ich glaube, das hat jetzt eben nicht nur, das wurde nicht nur von der politischen Gegenseite benutzt und so, ihr wollt irgendwie in die negative Anarchie, sondern auch so, was kommt denn danach? Ich glaube, das ist umso wichtiger, was du beschreibst. Wenn wir jetzt in diesen sehr, sehr deprimierenden auf vielen Ebenen Wahlkampf gehen, bei dem es ja nicht unwahrscheinlich ist, dass Donald Trump nochmal als Sieger hervorgeht, ist einerseits eine Beobachtung von mir, dass Black Lives Matter kaum eine Rolle spielt, kaum eine Präsenz hat, anders als noch vor vier Jahren, was jetzt bei Trump weniger überrascht. Er hat als Präsident, ja, ich meine, die Polizei auf die Bewegung gehetzt, von Terroristen gesprochen. Bei Kamala Harris könnte man jetzt erstmal ein bisschen naiv gedacht, ja zumindest davon ausgehen, dass sie so symbolisch auf diesen Begriff Bezug nimmt, dass sie irgendwie so, aber selbst das tut sie nicht mal, beobachte ich. Würdest du sagen, dass das auch ein Ausdruck ist dieser Rechtsverschiebung in der politischen Situation, dass sie noch nicht mal, also 2020, während sie angetreten wäre, würde ich mal davon ausgehen, hätte sie Black Lives Matter irgendwie noch mal mehr benutzt, auch wenn sie das nicht gemeint hätte, was jetzt die linke Bewegung meint. Also wie erklärst du dir, dass sie noch nicht mal diesen Begriff symbolisch benutzt?
Also ich glaube, sie benutzt den Begriff zwar nicht symbolisch, aber sie ist Teil einer Dimension, die sich auch gezeigt hat bei diesen Protesten, nämlich dieses Racial Liberalism. Also wenn wir sehen, ne, also diese ganze Beyoncé, Black Girl Magic, You Can Do It, ja, diese ganze diese ganze liberale schwarzfeministische Tradition und Dimension ist da total drin. Mhm. Ja, also wenn sie zum Beispiel auch spricht irgendwie, wie sie sich selber irgendwie als schwarze Feministin auch versteht. Es gibt dieses Video von ihr, wo sie irgendwie mit kleinen schwarzen Mädchen irgendwie tanzt und im Hintergrund läuft Beyoncé's I'm a Survivor. Ja, ich finde, dieses Bild zeigt ganz, ganz deutlich, wie auch schon bei Obama, wo eigentlich so ein Racial Liberalism eigentlich angekommen ist. Jetzt auch mit einer feministischen, also ne, aber ich meine hier eine bestimmte Form des liberalen Feminismus irgendwie Note. Und das ist auch schon teilweise, das haben wir auch schon bei den Protesten gesehen. Mhm. Aber sie kann den Begriff selbst natürlich nicht benutzen, mhm, weil der Begriff eben auch verbunden wird mit einem militanten Protest gegen karzeralen Kapitalismus und auch US-Imperialismus. Etc. Und das kann sie zum einen nicht, also wenn wir uns ihre Geschichte auch angucken, ne, also Generalstaatsanwältin von Kalifornien, die selber verantwortlich ist für unheimlich viele Inhaftierungen und einfach wesentlich auch Menschen hinter Gitter gebracht hat, die oft Leuten auch vorgeworfen hat, irgendwie deren Verurteilungsrate sei zu niedrig. Ja. Kamala Harris ist a carceral feminist. Sie, ja, ist eine Strafrechtsfeministin. Das heißt, sie kann sich natürlich auch nicht beziehen auf eine Politik oder politische Formation, die praktisch diese Form der Karzeralität so stark kritisieren. Das würde ich zum einen sagen. Sie steht auch für ein gewisses Law-and-Order-Image, was Grenzfaschismus und Grenzgewalt angeht, was Polizieren, aber eben auch den gefängnisindustriellen Komplex angeht und was US-Imperialismus angeht. Also diese Frau steht auch wieder, sie macht das auch ganz klar, sie möchte, dass die USA auch wieder die stärkste, also mit Abstand, ne, die stärkste militärische Nation wird irgendwie der Welt. Also das heißt, sie steht für einen intersektionalen Imperialismus, wenn wir so wollen. Und das ist natürlich dann schwierig, ja, sich auf Black Lives Matter zu beziehen, weil dieser Begriff dann doch, weil er so schwammig ist, eben auch diese radikale Politik zumindest mit bedeuten könnte. Und mit diesem Backlash kann sie natürlich dann auch überhaupt nicht umgehen, weil es geht ihr ja auch um zu einem großen Teil darum, republikanische Wähler zu gewinnen. Aber auch natürlich demokratische Wähler, die gegen diese radikale Ausformung von Black Lives Matter stehen. Das kann sie auch nicht, weil sie die ja auch gewinnen möchte. Und du hattest ja gerade schon gesagt, ne? Also diese radikalen Formen haben einfach mit Bezug auf die Mehrheit der US-Bevölkerung gar nicht so eine starke, natürlich vor dem Hintergrund auch der Faschisierung, in der wir uns befinden, werden die gar nicht so stark irgendwie angenommen. Also sie kann das auch gar nicht, weil es ihr natürlich auch um, ja, sie ist im Wahlkampf und sie teilt diese Politik auch überhaupt nicht.
Sie hat ja zuletzt eine Opportunity Agenda for Black Men vorgestellt, also so ein kleiner Leitfaden, was ihr vorschwebt, dann als Präsidentin umzusetzen, direkt für schwarze Männer. Da geht es unter anderem um Kredite für Businessmen, um die Legalisierung von Marihuana, auch um den Schutz von Krypto-Investment. Wie ordnen wir das ein? Was ist das ein Verzweiflungsakt oder ist das eigentlich auch super symptomatisch für das, was ihr politischer Ansatz ist?
Ich würde sagen, es ist symptomatisch und es geht ganz stark. Wir haben das bei Obama schon ein bisschen gesehen. Obama hatte auch so Black Boys-Kampagnen, die ganz stark darauf abzielten, eigentlich so ein Black Entrepreneurship zu fördern. Und ich glaube, das lässt sich auch wieder in diesen Racial Liberalism eigentlich so ganz gut eingliedern. Ne? Es geht natürlich nicht darum, irgendwie Armut zu bekämpfen auf einer strukturellen Ebene, sondern es geht darum, eine Integration oder es geht auf so einer individuellen Ebene irgendwie darum, einen bestimmten Teil, und das sind ja dann auch meist total wenige, eigentlich in eigentlich die bestehenden Formen zu integrieren. Eigentlich geht es um eine Diversifizierung der bestehenden Verhältnisse, wenn du so willst, bei diesen Formen von Kampagnen.
Und es schließt ja auch an den American Dream an, ne? So an diesen Mythos des individuellen Aufstiegsversprechens.
Du kannst es schaffen. Genau. Ja? Und wir rollen jetzt Programme aus, die dir praktisch irgendwie dir die Möglichkeit geben, dass du, also die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs. Und ich muss da immer überlegen, weil ich kurz überlegt habe, auch bei der Legalisierung von Marihuana, ja, das ist ja, also Legalisierung oder Entkriminalisierung ist natürlich auch eine abolitionistische Forderung, auch Entkriminalisierung von Drogennutzung, sowie irgendwie auch Drogenverkauf, aber das ist nämlich der Punkt, ne? Es geht nicht einfach nur um die Entkriminalisierung, sondern es geht eben auch um die, um das zu verknüpfen mit einem Kampf gegen Armut. Wenn das nur so verhaftet, dann glaube ich, wird es auch gar nicht so viel bringen. Was ich damit sagen will, ist, dass ich gar nicht glaube, dass es massiv zu einem Abstieg der Gefängnispopulation führen wird.
Vanessa, am Ende des Gesprächs frage ich alle meine Gäste zu dem entsprechenden Thema, worüber wir zu viel reden. Also worüber reden wir zu viel, wenn es um Black Lives Matter geht?
Ich glaube, wenn es um Black Lives Matter geht, dann reden wir zu viel über eine homogene Dimension von Schwarzsein, die nicht benennt, dass es vor allem um die Tötung und Kontrolle und Einsperrung von schwarzen Armenmassen geht. Ich glaube, viele machen das unterschiedslos und sehen nicht, wie beispielsweise auch schwarze Bevölkerung eigentlich total mit Bezug auf Interessen, aber auch mit Bezug auf strukturelle Location in a hierarchization of exploitation eigentlich verortet sind. Ich glaube, darüber müssten wir viel mehr reden. Ja.
Und worüber reden wir zu wenig?
Ich glaube, zu wenig reden wir, und das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es zwar überproportional um schwarze Menschen geht mit Bezug auf diese Inhaftierungsregime und Grenzregime, aber nicht ausschließlich. Und das, glaube ich, kann dazu führen, dass wir nicht mit beachten, dass wir es mit einer generellen Konjunktur der Bestrafung von Armut zu tun haben, die überproportional black and brown ist, aber eben nicht ausschließlich. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen weggehen von der Überproportionalität uns hingehen zu, was ist eigentlich die gegenwärtige Funktion von Polizei, Gefängnis, Grenze als Methode des Kapitalismus, wir vor dem Hintergrund noch mal stärker darauf kommen können, dass es eine Kriminalisierung der verarmten Massen und der prekarisierten Teile des Proletariats geht und dass das auch bedeuten würde, eine neue Klassenpolitik zu formulieren.
Vanessa, ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vanessa Thompson hat in dem Gespräch immer wieder die Grenzen individualisierter Politikansätze deutlich gemacht. Wir lösen wenig, wenn wir Straftäter einfach nur wegsperren. Und wir lösen ebenfalls wenig, wenn wir nur einzelnen Menschen eine Karriere ermöglichen. Genau das ist ihre Kritik an schwarzen liberalen PolitikerInnen wie Barack Obama und Kamala Harris. Der linke Flügel von Black Lives Matter und die abolitionistische Bewegung nehmen deshalb den Kapitalismus als Ganzes ins Visier. Es geht, wie Vanessa Thompson sagt, um eine radikale Transformation unserer Produktions- und Beziehungsweisen. In der nächsten Folge von What's Left, der letzten vor der Wahl, spreche ich mit der Klimaaktivistin Elise Joshi. Sie leitet die landesweite Gruppe Gen Z for Change. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von der WOTS und Analyse und Kritik, finanziert durch den WOTS Recherchierfonds. Am Podcast beteiligt sind Ur Gültekin, Kaspar Surber, Jan-Ole Arps, Payam Masumi, Helen Derik und Lukas Hermsmeier.